Lernwerkstatt. Auditiv kreative Gestaltung mit digitalen Medien.
Wir sind Studierende der PH Wien. Mein Name ist Katharina.
Ich bin die Annika.
Und ich bin die Sandra.
Wir haben uns heute hier mit Erich Schönbechler zusammengesetzt, um über sehr interessante Themen zu sprechen. Lieber Erich, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Du bist ja Lehrender an der PH Wien und wir kennen uns schon aus diversen Lehrveranstaltungen. Aber nicht nur wir kennen dich, viele andere kennen dich auch. Deshalb haben wir uns mal umgehört, was Studierende über dich sagen. Und zwar war die Frage, wenn du an Erich Schönbechler denkst, welches Adjektiv fällt dir ein? Und das sind die Ergebnisse. Lass uns mal reinhören.
Authentisch. Locker. Sympathisch.
Verständnisvoll. Hilfsbereit.
Gelassen.
Herzlich.
Kreativ.
Liebenswert.
Freundlich.
Menschlich.
Witzig.
Digital kompetent.
Okay, ja, spannend. Finde ich natürlich ein starkes Kompliment meiner Studierenden, dass da so tolle Adjektive kommen. Ja, ich muss schauen, dass ich nicht zu emotional werde, sage ich jetzt mal, ja. Aber freut mich natürlich, dass das bei euch so gut ankommt, was ich euch da versuche zu vermitteln in den diversen Lehrveranstaltungen.
Kannst du dir auch vorstellen, woran es liegt?
Woran es liegt, glaube ich, dass ich extrem brenne für das, was ich euch versuche zu vermitteln. Dass ich selbst einen Riesenspaß habe, mit euch zu arbeiten. Und ich einfach auch durch die Ergebnisse in den Lehrveranstaltungen sehe, dass das, glaube ich, gut ankommt, was ich euch versuche zu vermitteln. Diesen Spirit und diese Wichtigkeit der Medienbildung und das Brennen fürs Thema und die Motivation, dass Unterricht mehr ist als nur einmal eins Blätter vor sich hin zu lösen, sondern dass das ein Klima sein soll, ein angstfreies Klima, wo die Schülerinnen gerne hingehen und sich gerne mit der Lehrperson gemeinsam weiter- und fortbilden fürs ganze Leben.
Uns verbindet ja auch das, dass du Studierende an der PH Wien bist. Und wie man vielleicht auch schon hören kann, verbindet uns noch etwas, und zwar unser Dialekt. Denn Erich, du bist ja aus der Schweiz, die Kathi ist aus der Steiermark, die Sandra kommt aus dem Burgenland und ich habe den Weg vom Waldviertel nach Wien geschafft. Und ich hätte nun den Vorschlag, dass wir den Podcast auch in unserem Dialekt gehabt fortsetzen. Also jetzt vielleicht nicht im tiefsten, so dass wir uns noch verstehen können, aber wäre das auch für dich okay, Erich?
Das ist in Ordnung so, ja.
Okay, danke schön. Ich habe dazu auch passend ein kleines Quiz vorbereitet und dazu habe ich jeweils zwei Ausdrücke des Dialekts aus unseren Heimatbundesländern mitgebracht. Ich werde die dann vorlesen und du bekommst drei Antwortmöglichkeiten und ich möchte mich jetzt an alle Zuhörer entschuldigen, die aus der Steiermark, dem Burgenland oder dem Waldviertel kommen, weil ich selbst kann nicht so gut Dialekt. Ja. Aber ja, bist du bereit, Erich?
Ja, sicher, klar.
Gut, dann beginnen wir mit der Steiermark. Lieber Erich, was ist der, die oder das Pfahl? Ein Schwein, ein Faden oder ein Fadenmaß?
Ein Pfahl würde ich jetzt am ehesten sagen, das ist ein dünner Faden. So für eine Nähmaschine oder sowas.
Leider falsch, ein Pfahl ist tatsächlich ein Schwein in der Steiermark. Okay. Gut, dann kommen wir zum zweiten Wort. Was bedeutet Jaukerl? Spritze, Tattoo oder Verletzung?
Ein Jaukerl. Also ich... Jetzt muss ich schauen, dass ich im Dialekt bin, gell? Also ich glaube, das hat etwas zu tun mit Verletzung vom Jau, also irgendwie mit Au und Verletzung, das tut weh. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Verletzig ist.
Also Verletzung ist es leider nicht, es ist die Spritze tatsächlich.
Ja, aber auch die Spritze tut ja weh, deswegen vielleicht, ja, okay, ja klar.
Genau, also schon nah dran. Wir kommen jetzt zu zwei Begriffen aus dem Burgenland. Und zwar möchte ich wissen, was bedeutet Brocker? Backen, ein Brocken oder ernten?
Spontan würde ich sagen ernten.
Richtig, sehr gut. Es bedeutet ernten. Und ich habe das ganz sicher ganz falsch betont.
Ich korrigiere Brocker.
Entschuldigung, Dankeschön.
Wie Brocken?
Brocken, ja. Brocker.
Brocker, okay.
Gut, kommen wir einfach schnell zum nächsten Wort. Das wäre Lodiridari. Was ist ein oder eine Lodiridari? Eine Brotschneidemaschine, eine Bohrmaschine oder ein Winkelmesser?
Lodiridari. Also wenn ich jetzt an Schweizer Dialekt denke, glaube ich, dass das etwas mit Winkelmessen zu tun hat.
Leider falsch. Man findet es auch in der Werkstatt, aber es ist die Bohrmaschine tatsächlich. Gut, jetzt geht's weiter ins Waldviertel. Im Waldviertel gibt es den Ausdruck Botschochter. Was kann damit gemeint sein? Eine ungeschickte Person, eine Mehlspeise oder ein landwirtschaftliches Gerät?
Ungeschickte Person.
100 Punkte. Genau, richtig erraten.
Botschochter, oder ist das?
Genau, also...
Dolbotsch.
Ja, genau.
Ja, genau.
Perfekt.
Dann haben wir die Nähe zum, haben die Nähe zum Schweizer Dialekt.
Ja, sehr gut zusammengefügt.
ist extrem schwierig, also muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe dann am Schluss noch zwei Mundart-Schweizer, dass wir das noch umdrehen können. Ja.
Perfekt.
Gut.
Perfekt. So, ein Wort habe ich noch für dich, oder besser gesagt eine Phrase. Und zwar geht es um das Wort Veribari im Satz Jetzt wir aber Veribari. Was könnte das heißen? Jetzt werd doch endlich erwachsen. Jetzt beeil dich doch mal. Oder jetzt beruhig dich endlich.
Veribari. Ich glaube, das ist beruhigen.
Knapp daneben. Es ist jetzt beeil dich doch mal, bitte. Gut, ja, meine Frage wäre ob du uns nicht auch Wörter oder Phrasen aus deinem Dialekt vorstellen könntest.
Ja. Also, erste Frage... Was ist ein Ludere? Ist das eine Waschmaschine? Ist es ein Waschlappen? Oder ist es ein Mop zum den Boden wischen?
Ich sag die Waschmaschine. Annika, du?
Ich sag Option 2.
Und Katharina?
Ich sag Waschlappen, Option 2.
Waschlappen.
Ja.
Genau, das ist der Waschlappen. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, so der Klassiker, sage ich jetzt mal, ist Küchenkästli, aber ich glaube, das ist zu nahe am österreichischen. Nein? Okay, nein, dann lassen wir es beim Küchenkästli.
Wie?
Küchenkästli.
Küchenkasten.
Genau.
Sehr
das
gut. Kastell, okay.
Das Kastell in der Küche, das Küchenkästli.
Okay. Ja. Okay, sehr spannend. Dann vielen Dank für deine aktive Teilnahme. Nun zurück zu einer vielleicht oder ja doch privateren Frage. Erich, du hast ja auch eine Tochter, die haben wir in einem ein oder anderen Zoom mal gesehen.
Ja.
Und wir wollten fragen, wie ihr mit ihr zu Hause sprecht. Sprecht ihr auch Schweizerisch?
Ich spreche mit ihr, also ich rede mit ihr Dialekt, ja. Und meine Frau spricht Wienerisch oder Schriftsprache halt. Aber das ist mir doch sehr, sehr wichtig. Und auch mit meinen Eltern spricht die da dann quasi im Schweizer Dialekt. Und man hat das letzte Semesterferien gemerkt. Da war ich mit der Ida alleine in der Schweiz und nach 4-5 Tagen, die war komplett im Dialekt drin. Ja. Kommt dann zurück nach Wien und muss sich quasi wieder umlernen. Das ist schon spannend. Und ich glaube, je mehr Sprachen man beherrscht oder kann, ist eigentlich nur Vorteil.
Ja, das sehe ich auch so. Ich könnte auch gern mehr Sprachen. In Wien zu sein, ohne Wiener Wurzeln zu haben, wie war das Ankommen für dich hier?
Das Ankommen war... sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Also ich bin ein komplettes Landei, sage ich jetzt mal, und bin am Land aufgewachsen, sehr konservativ, streng katholisch, und da hat der Doktor und der Pfarrer noch das Sagen im Dorf, sage ich jetzt mal blöd, ja. Und auch schulisch gesehen, für mich war es anfangs ein massiver Kulturschock, obwohl wir eigentlich Nachbarländer sind, mit Großstadt, mit dem Verkehr, mit dem Lärm, mit so vielen Leuten, mit, ja, ich war ein bisschen überfordert, ja, im Schulischen. Privat war das Ankommen eigentlich sehr angenehm. Ich wurde da von der Familie, auch meiner Frau und so, hat das sehr gut aufgenommen. Und vielleicht eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, nach 2 Wochen, ich glaube, ich war das zweite Mal in Wien, da wurde ich zu einem 50er eingeladen, einer Kollegin meiner Frau. Und da waren Leute aus ganz Österreich. Ja. Und zurück auf den Dialekt, ich konnte nur eine Person anschauen, ihr auf die Lippen schauen und zuhören, quasi was die spricht. Ja. Weil ich nicht einordnen konnte, wer redet gerade in 10 unterschiedlichen Dialekten so schnell, und ich hatte, das ging nicht, ja. Und mittlerweile muss ich auch sagen, sprachlich, zu Beginn hatte ich einen Riesenknopf im Hals, um Schriftsprache zu sprechen, ja. Ich weiß nicht, wie es euch das geht mit dem Dialekt, aber ich denke noch oft im Schweizer Dialekt und versuche es dann sofort zu übersetzen in quasi die Hochsprache. Und das fällt mir mittlerweile jetzt nach 6 Jahren viel, viel, viel leichter. Und ich habe eher umgekehrt das Problem, wenn ich in der Schweiz bin, dann wieder Dialekt zu sprechen. Ja? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich mit der Ida wirklich Mundart spreche. Obwohl ich glaube, dass es dann lustig sein wird, weil ich, sage ich jetzt mal, noch eher urigere Begriffe verwende und die dann lernt. Und wenn sie dann zurück in der Schweiz ist und irgendwelche Worte gebraucht, die ich ihr beigebracht habe, dass das vermutlich niemand mehr verstehen wird. Weil der Dialekt ja in gewissen Dingen auch verloren geht, auch am Land. Wenn, sage ich jetzt mal, Städter eher in die Aglo ziehen und das sich dann bunter vermischt, ja.
Dankeschön für deine ausführliche Antwort. Das war wirklich interessant, das über dich zu erfahren auch. Ich finde das sehr schön, dass auch dir deine Schweizer Wurzeln so wichtig sind und dass du die weitergeben möchtest an deine Tochter. Jetzt geht es ein bisschen weiter in deiner Biografie, und zwar haben wir nachgeforscht, und du kommst ja aus der Privatwirtschaft und hast Maschinenbauzeichner gelernt und hast dich erst im zweiten Bildungsweg für ein Studium an der PH in der Schweiz entschieden. Was hat dich dazu bewegt, deine Karriere so zu ändern?
Okay, jetzt wird's crazy. In der Schweiz beginnt die Lehre mit 16, ja. Und da stehst eigentlich von Tag 1 an voll im Berufsleben und es wird gefordert. Ich war in der Maschinenbaubranche, die nochmals, sage ich jetzt mal vom Stresslevel her, nicht zu vergleichen ist mit anderen Branchen, weil man die Projekte, die Maschinen und so weiter wirklich auf Datum genau ausliefern musste und sonst exorbitante Strafen zahlen mussten, wenn die Fertigungsstraßen etc. nicht termingerecht ausgeliefert wurden. Und ich sag mal, blöd gesagt, die haben mich komplett verheizt in der Privatwirtschaft. Ich würde den Job noch heute machen, hätten sie nicht so viel, glaube ich, gefordert, mit 600-700 Stunden Überzeit im Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist mir genug. Und 3-4 andere Kollegen haben auch gesagt, jetzt ist mir genug. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen zu 8 eine Auszeit. Weil ich bin, seit ich gehen kann, eigentlich auch bin Pfadfinder. Und zu dem Zeitpunkt war das, oder ein Jahr später, war das weltweite Treffen in London, World Jamboree, 100 Jahre Pfadfinder. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir zu 8 aus der Schweiz nach London gehen. Ja. Und während dieser Zeit habe ich mich, haben wir uns alle acht eigentlich irgendwie gefunden und dann habe ich für mich gesagt, nein, das will ich nie wieder machen und habe dann gesagt, ja, ich arbeite gerne mit Kindern, ich glaube, ich kann Dinge gut vermitteln und habe dann gesagt, ja, versuche ich mal den Quereinstieg an der PA, mal schauen, wie es funktioniert. Zum Glück während der Berufsausbildung die Matura gemacht, also Berufsausbildung mit Berufsmatura nebenher. Und dass so dann der Quereinstieg an die PH gelungen ist. Und ja, seitdem bin ich leidenschaftlicher Lehrer und mittlerweile an der Hochschule, ja, und versuche das irgendwie weiterzugeben.
Das schaffst du auf jeden Fall. Okay. Und jetzt hätte ich noch eine allerletzte Frage von mir. Und zwar, wir sind alle vier StudentInnen an der PH Wien. Du machst jetzt bereits deinen zweiten Master hier an der PH Wien. Warum ist es dann denn so, dass du den Master studierst?
Warum? Puh, das ist eine gute Frage. Seit ich ins Bildungssystem eingetreten bin, das heißt im Kindergarten, habe ich, glaube ich, genau das eine Jahr Auszeit, als ich nach London gegangen bin, nichts Schulisches gemacht. Ja. Und sonst durchwegs immer Fortbildungen, Weiterbildungen, irgendwelche Studiengänge, irgendwelche Kurse, irgendwas. Also seit ich 6 bin, mittlerweile fast 34 Jahre lang mit einem Jahr Unterbruch eigentlich immer zur Schule gegangen. Egal in welchem Umfang und jetzt mit der Matura, mit dem ersten Bachelor, mit dem zweiten Bachelor, mit der ersten Master, jetzt der zweite Master und ja. Ich habe das Gefühl, ich muss was tun, was lesen, was machen. Alle anderen sagen, du bist komplett verrückt und crazy. Lass es doch mal gut sein. Aber ich glaube, wenn ich es gut sein lassen würde, dann, keine Ahnung, würde ich, glaube ich, eingehen oder so. Ich weiß es nicht genau. Nein, weil es mir selber Spaß macht, mich vorzubilden, mir Wissen anzueignen, sehr autodidaktisch. Und ja, sonst, glaube ich, wird es mir langweilig.
Vielen Dank, sehr interessante Sicht auf den Master. Dankeschön.
Du hast ja einen sehr interessanten Lebenslauf, Erich, worauf du, glaube ich, auch sehr stolz sein kannst. Gibt es etwas in deinem Leben, worauf du nicht so gern zurückblickst?
Ja, ich sag mal, es gab Phasen. Ich habe gerade gesagt, dass ich immer was gemacht habe, immer zur Schule gegangen bin und so weiter. Und es gab einen Zeitpunkt, während der Matura tatsächlich oder während der Berufsschule. Ich glaube auch durch diesen Stress, durch diese Überlastung im Job, habe ich mir einen Ausgleich gesucht, um irgendwie da in fremde Welten abzudriften und mir da irgendwie eine Entspannung zu suchen. Und das war halt das Computerspiel, ja. Und da bin ich dann so tief eingesunken, sage ich jetzt mal, dass mich das fast meine schulische Karriere gekostet hätte. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich nicht so stolz bin, obwohl ich natürlich jetzt durch die Erfahrungen, dass auch in Lehrveranstaltungen, die ich mit euch halte, so auch vermitteln kann, weil ich wirklich weiß, was es bedeutet, selbst spielsüchtig oder abhängig von irgendwas in Digitalem zu sein.
Danke für deine Offenheit. Hast du Tipps für angehende Lehrpersonen, wie sie das Thema im Unterricht aufgreifen können, um auch irgendwo ein Bewusstsein für dieses Thema Spielsucht zu schaffen?
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass man als Lehrperson einfach selbst auch gut informiert sein muss, was gerade aktuell ist. Es geht jetzt nicht nur unbedingt um Spielsucht, sondern mit den ganzen Problematiken, mit den Kettenbriefen, mit Cyberbullying, Cybermobbing und einfach auch offen zu sein für das, was gerade Trend ist. Ja? Mit Netflix-Serien wie kommt mir der Name gerade nicht, wie hieß das? Wo die Kinder dann alle das gespielt haben am Pausenhof. Squid Game, ja, danke. Mit Squid Game, mit den verschiedenen Kanälen, mit Amazon, mit Online-Spielen, mit Roblox, mit den ganzen Streaming-Angeboten, Twitch, YouTube. Einfach, dass man weiß, dass es das gibt, was und Bescheid, ein bisschen Bescheid darüber weiß, was ist denn gerade aktuell, sodass man sich ein bisschen vielleicht hineinfühlen kann in die Kinder, warum ist es denn so faszinierend oder so anziehend, ja?
Spannend. Und da ja früher oder später jede Lehrperson mit dem Thema Spielsucht unter Anführungszeichen konfrontiert wird, die Frage, was können Lehrpersonen konkret tun, um jemandem zu helfen, der von Spielsucht betroffen ist?
Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es braucht ein gewisses Wissen darüber, was können dann Indikatoren sein, dass jemand spielsüchtig sein könnte oder abhängig oder einfach eine starke Abhängigkeit. Weil es ist eine schwierige Grenze zwischen, wer ist jetzt wirklich süchtig, krankhaftsüchtig. Und ich glaube, da ist man als Lehrperson sehr schnell überfordert und man braucht dann wirklich professionelle Hilfe durch Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, speziell geschultes Personal, wirklich auch medizinisches Personal, die das dann mit dieser Familie und diesem Kind versuchen, irgendwie wieder in gelenkte Bahnen zu richten. Ja.
An dieser Stelle auch ein kleiner Appell an alle da draußen, die jemanden kennen, der an Spielsucht leidet oder selbst betroffen ist. Trau dich und wende dich an www.spielsuchthilfe.at oder www.anonymespieler.at. Ja, lieber Erich, unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Kommen wir zu unserer letzten Frage, eine sehr spannende Frage, denn wir wissen ja, dass du nicht nur Lehrperson an der BH bist, sondern auch Papa einer vierjährigen Tochter. Wie kann man als Lehrperson oder Elternteil vermeiden, dass ein Kind spielsüchtig wird? Gibt es Präventionsmaßnahmen?
Ist eine gute Frage. Ich erzähle euch ganz viel, ja, und wie das dann beim anderen, also beim eigenen Kind dann umgesetzt wird. Ich glaube, der Hauptunterschied zu vielen Eltern oder ist, glaube ich, dass ich versuche, so gut wie es geht, sie medial zu begleiten. Das heißt, dass ich mit ihr spiele, dass ich mit ihr was anschaue, dass ich mich, wenn wir irgendeine Serie schauen am Fernsehen, dass ich mich mit ihr dann drüber unterhalte, dass wir gemeinsam lachen, sondern und nicht das digitale Gerät quasi als Babysitter verwendet wird und die Kinder damit alleine umgehen. Ja? Ein Beispiel mit meine Tochter ist jetzt 4 Jahre alt und sie interessiert sich extremst für Fotografie. Und ich habe ihr eine kleine alte Digicam gegeben und wir machen jetzt gemeinsam Fotos. Und letztes Mal wollte sie die Kamera in den Kindergarten mitnehmen, um Fotos zu machen. Habe ich ihr gesagt, ja, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Komm, wir nehmen den Fotoapparat mit, da darfst du von draußen quasi das Gebäude fotografieren und die schönen Blumen, die da am Beet drin sind. Aber reinnehmen würde ich ihn nicht. Aus dem und dem Grund, vielleicht wollen das die Kinder nicht und die Pädagogen nicht und so weiter. Ja, ich konnte ihr dann medienrechtlich natürlich nicht genau erklären, wieso das jetzt nicht so geht, wie sie sich das wünscht und habe dann einfach versucht, Alternativen zu finden. Und ich glaube, auch dieses Alternativen finden ist der beste Weg, dass Kinder nicht in eine, wie man es jetzt auch immer nennen will, Sucht abgehen, sondern Alternativen bieten. Was könnte dem Kind noch Spaß machen? Was macht ihm Freude? Und dann vielleicht zu zeigen, mit digitalen Geräten kann man nicht nur spielen, was auch ein wichtiger Teil ist natürlich. Ich will das Spiel überhaupt nicht schlecht reden, sondern auch, dass man kreativ handeln kann mit Smartphone, mit Tablet, mit was auch immer. Und ich glaube, dass das der medienpädagogische Grundsatz sein sollte, um eine medienkompetente Gesellschaft zu haben.
Lieber Erich, vielen Dank für das informative und aufschlussreiche Interview. Es war sehr interessant, deine Perspektive zu hören und mehr über das Thema zu erfahren. Wir schätzen deine Zeit und danken dir für deine ehrlichen und sympathischen Antworten.
Danke vielmals, ja.
Sie hörten Lernwerkstatt. Auditiv-kreative Gestaltung mit digitalen Medien. Ein Podcast-Projekt im Rahmen des Schwerpunkt Medienbildung und informatische Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien.